Es ist schon eine ganze Zeit lang her, dass ich in einem Treffen von Theologen war und wir überlegten, ob man zu Ostern, zur Zeit vor Ostern an den Kirchen und Gemeinden ein Banner aufhängen könnte. Und ein Kollege sagte, ja, wir hatten letztes Jahr ein Banner, da stand drauf, er lebt. Und dann höre ich noch die Stimme eines anderen Kollegen, der sagte, ja, lebt er wirklich? Und es schauderte mich, es lief mir den Rücken kalt runter, weil ich genau ahnte, was dahinter steckt, wenn ein Theologe sagt, ja, lebt er wirklich? Denn es gibt seit vielen, vielen Jahren auch in Deutschland Theologen, die es nicht mehr für notwendig halten, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass das Grab wirklich leer ist. Ja, sie sagen auch in den Gottesdiensten manchmal das Glaubensbekenntnis, aber dann geht es um eine geglaubte Wahrheit. Das klingt erstmal gut, oder? Eine geglaubte Wahrheit. Das geht doch in unserem Christsein um Glauben, oder? Geglaubte Wahrheit. Aber was sich dahinter versteckt, ist die Meinung, dass es reicht, wenn man etwas glaubt. Ob das dann wahr ist oder nicht, ob das geschehen ist oder nicht, das ist dann eigentlich egal. Und so stiehlt man sich aus der unangenehmen Situation, heute modernen Menschen erklären zu müssen, dass etwas bei Gott möglich ist, was Wissenschaft, was Chemie, was Physik, was keiner erklären kann. Aber mal ganz ehrlich, als ich nach dem Winter, nachdem es so kalt war, glaubte, mich in meinen alten Oldtimer setzen zu können und den Anlasser zu starten, den Motor zu starten, da reichte der Glauben nicht, dass das Ding anspringt. Die Batterie war leer. Es reicht nicht, irgendwas zu glauben, oder? Es muss wirklich etwas Handfestes dahinter stecken. Sonst könnte es sein, dass alles umsonst ist. Was für verzwickte Gedankengänge da manche Theologen heute anstellen, um sich um etwas herumzudrücken, dass sie meinen, den modernen Menschen nicht mehr zumuten zu können. Aber was bleibt dann noch übrig von Gott? Von dem, den die Bibel uns als Schöpfer beschreibt? Von dem, der allein mit seinem Wort schaffen kann, zum Leben ruft? Manchmal höre ich das übrigens auch von Christen. Von Menschen, die sagen, dass sie Christen sind. Wir alle wissen, dass nicht überall, wo C draufsteht, auch C drin ist. Das weiß man in der Politik mittlerweile sehr genau. Ich weiß es nicht, ob es Ähnliches war, was Paulus hörte, als er im Korintherbrief auf solche Gedanken eingeht. Wahrscheinlich war aber im folgenden Text, den wir gleich hören und um den es in der Predigt geht, der Anlass, dass die Christen damals in der Erwartung, Jesus würde wiederkommen, während sie noch leben, erlebten, dass die ersten starben. Und Susanne hat das vorhin sehr schön deutlich gemacht. Was ist die wirkliche Nagelprobe? Ich denke gerade nochmal an das Kreuz, wo wir am Karfreitag Nägel reinhauen konnten. Was ist die wirkliche Nagelprobe unseres Glaubens und unserer Hoffnung? Es ist doch der Tod, oder? Und dann starben die Menschen in Korinth und Jesus war noch nicht wiedergekommen. Und sie fragten den Apostel, was ist jetzt mit den Gestorbenen? Stell dir vor, du stirbst. Und dann zeigt sich, ob das, was du geglaubt hast, was du gehofft hast, irgendwie Relevanz hat. Und wenn ich hier und andere euch Märchen erzählt haben, dann könnte es sein, dass danach nichts kommt. Oder ihr wohl landet, oder wiedergeboren als kleiner Hund, oder als Herr Meier, okay. Entschuldigung, Herr Meier. Oder als Detlef Kühne, noch schlimmer. Zum Glück könnt ihr mir dann keine Nachricht schicken, denn aus dem Jenseits gibt es keine SMS, wo ihr euch beschweren könntet, dass ich euch was Falsches vielleicht erzählt habe. Nebenher glaube ich es nicht, dass wir was Falsches erzählen an Ostern. Ihr kennt alle das Versprechen von Menschen, von Versicherern. Schönes Beispiel, Versicherer, was die alles versprechen, ne? Vor einiger Zeit waren Sabine und ich in Husum und wir gingen vom Ortskern raus Richtung Strand und da liefen wir auf ein Hotel zu, das abgebrannt war. und immer noch nicht instand gesetzt. Es war scheinbar schon längere Zeit zurück, dieser Brand im Hotel. Und dann hing ein großes Plakat dran, wo der Eigentümer des Hotels deutlich machte, dass die Versicherung, auf die er vertraut hatte, immer noch nicht gezahlt hatte. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, ein Foto zu machen und einem Freund, der genau für die Versicherung arbeitet, zu schicken. Wenn wir Versprechungen bekommen, die nicht tragen, die nicht halten, dann sind wir dumm dran, oder? Und wenn es um das Versprechen des ewigen Lebens geht und das gar nicht stimmt, dass Gott Tote auferwecken kann, dann wären wir dumm dran, noch viel dümmer, wie wenn uns die Hütte abbrennt. In 1. Korinther 15, ab Vers 1, heißt es: Brüder und Schwestern, ich erinnere euch an die gute Nachricht, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen. Sie ist der Grund, auf dem ihr im Glauben steht. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet, und zwar dem Wortlaut entsprechend, in dem ich sie euch übermittelt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als erstes und grundlegendes: Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal, einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, der Fehlgeburt. Ich bin der Geringste unter den Aposteln, ich verdiene es überhaupt nicht, Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch Gottes Gnade bin ich es dennoch geworden. Und sein gnädiges Eingreifen ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe viel mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht mir habe ich das zuzuschreiben. Die Gnade Gottes hat durch mich gewirkt. Mit den anderen Aposteln bin ich in dieser Sache völlig einig. Wir alle verkündigen gute Nachricht genauso, wie ich es gerade angeführt habe. Und genauso, das Lagerfeuer gestern, auch das Osterfeuer. Und genauso habt ihr sie auch angenommen. Das also ist unsere Botschaft. Gott hat Christus vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch behaupten, dass die Toten nicht auferstehen werden? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn noch euer Glaube. Wir wären dann als falsche Zeugen für Gott entlarvt, denn wir hätten gegen die Wahrheit bezeugt, dass er Christus vom Tod auferweckt hat, den er doch gar nicht auferweckt hat, wenn wirklich die Toten nicht auferweckt werden. Wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden, und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Durch einen Menschen kam der Tod, so kam auch durch einen Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam, darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt werden. So der paulinisch wunderschöne und verwobene Text, ein toller Gedankengang, eine tolle Beweisführung. Und was empfiehlt er uns da? Er empfiehlt uns, an der guten Nachricht festzuhalten, am Evangelium, am Kern unseres Glaubens, gegen alle Anfechtung, gegen allen Zweifel, gegen alle Zweifler, und das unverfälscht festzuhalten. Unverfälscht heißt das, was Menschen früh auch in der Christenheit in einem Glaubensbekenntnis mit dem, was wir gesprochen haben oder in anderen, auch so ausgedrückt haben und auch so gemeint haben und nicht irgendwas anderes dahinter gemeint haben. Paulus erinnert sie an das, was er ihnen gelehrt hat. Oh, super. Normal brauche ich so ein Wasser nicht, aber irgendwie. Normal steht das immer am Ende noch da und ich habe gar nichts getrunken. Also, er erinnert sie an das, was er ihnen gelehrt hat. So wie er es selbst empfangen hat. Weitergabe des Evangeliums. Wortgetreu. Nicht dem Sinn nach. Nicht, wie man es vielleicht gemeint haben könnte, sondern wirklich wortgetreu. Und er begründet das auch sehr gut. Er begründet es ab Vers 5 mit Zeugen. Interessant ist, dass er die Frauen hier weglässt. Vielleicht hatte er schon Gedanken wie, Frauen wären jetzt nicht die besten Zeugen. Das war damals so, dass Frauen als Zeugen nichts galten. Vielleicht hat er es deshalb weggelassen, ich glaube es nicht, aber egal. Er zählt Zeugen auf. Und das Interessante ist, dass er Zeugen aufzählt, von denen sagt er, die leben noch. Wenn ich irgendwelche Geschichten erzähle über Leute, die noch leben, dann tue ich gut daran, dass das auch wahr ist, was ich erzähle. Oder ich gehe das Risiko ein, was? Dass der, dem ich das erzählt habe, hingeht und fragt, sag mal, Sabine, Detlef hat da was erzählt, war das wirklich so? Und dann stehe ich dumm da. Es ist dem Apostel und im Neuen Testament überhaupt immer wieder extrem wichtig, dass das Handeln Gottes in der Geschichte dieser Welt wirklich konkret war und nicht irgendwie gedacht. Und dass es sich konkret festmacht an dem, was im Alten Testament vorhergesagt war und sich in Christus erfüllte. Genauso wie es vorhergesagt war, geschieht es. 600-700 Jahre vor dem, was geschah, sagt Gott im Alten Testament voraus, was passiert, und dann passiert es. Das ist dem Apostel extrem wichtig und deshalb auch die Zeugen. Deshalb auch der Gedanke, überprüft es doch, geht hin, fragt. Und er sagt ganz klar und deutlich, dass nur diese gute Nachricht rettet. Nur diese. Kein anderer Glaube, keine andere Religion. Rettung vor Gott gibt es nur durch Jesus Christus. Das ist die Botschaft, die sich immer wieder unangenehm anfühlt im Reigen der Religionen, wo man immer wieder das Risiko eingeht, als intolerant dazustehen und sich über andere wegzusetzen oder über sie zu erheben. Aber das ist der Kern der guten Nachricht, dass im Gegensatz zu allen anderen Religionen wir einen Gott haben, der alles leistet für uns, uns alles schenkt und ich nicht im Ungewissen bleiben muss, ob meine Leistung mich rettet und ich einmal im Himmel ankomme. Das ist die gute Nachricht. Es ist mir geschenkt, mein Leben läuft darauf hinaus, dass ich etwas geschenkt bekomme, das ewige Leben. Egal wie mutig, wie glaubensstark oder wie verzweifelt und zweifelnd mein Glaubensleben oder mein Leben aussah. Nur diese gute Nachricht rettet. Damit ist er sich mit den anderen Aposteln absolut einig. Über alle Jahrhunderte waren die allermeisten Christen sich darüber einig. Worüber? Er sagt es, dass Gott Christus auferweckt hat, dass das Grab leer war. Und trotzdem ist es offensichtlich nichts Neues, dass auch Menschen auftreten, die daran zweifeln. Auch damals gab es Menschen, die behaupteten, das stimmt nicht. Da geht es nur um ein geistliches Geschehen, da geht es nicht um ein konkretes Geschehen. Ja, es war niemand dabei. Niemand hat diesen Moment der Auferstehung gesehen. In den Jesus-Filmen ist das immer faszinierend, wie das dargestellt wird, wie dann irgendein Licht und der Stein wird bewegt. Dann sieht man die Wachen davor, die umgefallen sind und so bewusstlos sind. Aber bei der Auferstehung war niemand dabei. Ganz bewusst, glaube ich nicht. Selbst die Soldaten, die vor dem Grab standen, haben es nicht mitbekommen. Oder was sie mitbekommen haben, da war es schon zu spät. Trotz der Soldaten setzte sich dann bald schon die Geschichte in die Welt, der Leichnam wäre gestohlen worden. Aber was für ein Interesse hätten die Jünger gehabt, den Leichnam zu stehlen? Deshalb standen doch die Soldaten davor. um gerade das zu verhindern, weil man genau das vermutete, dass sie ihn stehlen würden, um dann zu erzählen, er ist auferstanden. Aber er wurde nie gefunden, denn es gab nichts zu finden. Das Grab war leer. Gott hat Christus, wie vorhergesagt, vom Tod auferweckt. Paulus ist ganz wichtig, dass er die an dieser Aussage hängenden Konsequenzen den Menschen damals deutlich macht. Und ich glaube, das ist bis heute extrem wichtig. Die Konsequenzen, die dann da sind, wenn wir die leibliche Auferstehung Jesu nicht glauben. Er macht ab Vers 13 deutlich, wenn es Gott unmöglich ist, Tote aufzuerwecken, dann ist Jesus tot. Dann hat alles keinen Sinn. Auch ihre Verkündigung, auch meine Verkündigung heute hat keinen Sinn. Der Glaube der Christen hat keinen Sinn, wenn das so wäre, dass Gott das nicht kann. Dann wären sie, sagt er, sogar als falsche Zeugen, als Lügner offenbart. Und er sagt, dann wäre auch unsere Schuld uns nicht genommen. Das, was uns von Gott trennt, wäre immer noch da. Und er sagt, wenn sie im Vertrauen auf Jesus sterben, dann wären sie mit einer falschen Hoffnung gestorben. Und ich befürchte, dass auch heute oft Menschen beerdigt werden mit einer falschen Hoffnung. Und ich habe einen Hut davor gezogen vor meinem evangelischen Kollegen vor vielen Jahren in meiner letzten Dienststelle, der den Mut hatte, bei der Beerdigung eines bekannten Bürgers aus seiner Stadt klar und deutlich zu sagen, dass er nicht wüsste, ob der in den Himmel kommt. Ihr könnt euch vorstellen, was da los war danach. Ich weiß, wir sollen nicht urteilen, aber manchmal beschleicht einen das Gefühl, dass wir es vielleicht Menschen auch leicht machen, indem wir so tun, als würde jeder in den Himmel kommen. Nein, die Bibel ist klar darüber. Das ewige Leben gibt es für die, die an Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland glauben, als den, der ihnen die Schuld genommen hat, ihnen die Liebe Gottes gezeigt hat und das Vertrauen zu Gott geschenkt hat. Wer das angenommen hat, der ist seine Schuld los, der ist das Trennende zu Gott los. Der vertraut dem, und das ist auch ein Bild in diesem Text, dem Adam und Eva anfingen zu misstrauen. In dem Misstrauen, sagt der Apostel, sind wir alle Adams Kinder. Indem wir Gott misstrauen, werden wir diesem Gott aber nicht gerecht, der unser himmlischer Vater sein will, der Schöpfer, von dem wir kommen, der uns geschaffen hat als sein Gegenüber. Und wenn dieses Problem nicht gelöst wird, dann haben wir ein Problem, wenn wir sterben. Und dann ist es entscheidend, ob Jesus Christus für uns eingestanden ist. Sonst haben wir ein Problem. Und der Apostel beschreibt das in Vers 19. Der Vers 19 haut richtig rein. Wenn wir nur im Leben hier und jetzt auf Jesus hoffen, so nach dem Motto, ist ein toller Mensch gewesen und irgendwie faszinierend, was der gesagt, geschrieben und von sich gegeben hat, wie der gelebt hat. Wenn wir nur im Hier und Jetzt auf Jesus hoffen, schreibt er, dann sind wir bedauernswerter als jeder auf der Welt. Soll heißen, dämlicher geht's nicht. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Jesus ist nicht irgendeiner gewesen. Er ist Gottes Sohn. Er ist der, der für uns gestorben, uns mit Gott versöhnt. In Vers 20 macht Paulus das nochmal deutlich. Christus ist auferstanden. Und als der Erste Auferstandene gibt er uns die Gewähr, dass auch wir auferstehen werden, weil Gott es getan hat. Er hat in der Geschichte dieser Welt gehandelt und er handelt noch heute in der Geschichte dieser Welt. Mit Jesus und in der Verbindung zu ihm wird der Tod aufgehoben. Wir müssen alle sterben, aber jeder, der ihn glaubt, wird leben, auch wenn er einmal sterben muss. Gott schenkt uns ewiges Leben, neues Leben. Und damit erübrigt sich die Antwort auf den Titel, warum es nicht egal ist, ob das Grab leer war, oder? Für Paulus war das nicht egal, für mich ist das nicht egal. Alle Hoffnung hängt dran, alle Hoffnung. Eine Hoffnung, die über den Tod hinaus leuchtet. Ein Leben, das davon getragen ist. Auch wenn ich sterben muss, weiß ich, dass es gut ausgeht. Auch wenn meine Liebsten gestorben sind, weiß ich, dass ich sie wiedersehen werde einmal. Die Hoffnung auf ein Wiedersehen, der Tod ist nicht das Letzte. Und das in unserer Zeit, wo so viele Menschen sterben müssen, in den Kriegen und in der Not, die diese Welt ergriffen hat. Das Leben geht trotzdem auf jeden Fall gut aus, wenn du Gott, wenn du Christus vertraust. Und deshalb, Christus ist auferstanden. Ich sage es nochmal. Und? Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke, dass du in der Geschichte dieser Welt handelst, dass du das, was du angekündigt hast, schon ganz zu Beginn, dass du das durchgezogen hast, dass du dein Heil in Christus in diese Welt gebracht hast, das, was unsere Beziehung zu dir heil macht, dass Christus alle Schuld von uns genommen hat. Sündlos ist er am Kreuz gestorben, trägt unsere Schuld und du rechnest uns unsere Schuld nicht mehr an. Und in Christus dürfen wir dich erkennen und dürfen erkennen, wie groß die Liebe unseres himmlischen Vaters ist und dass du uns einmal bei dir haben willst und dass ewiges Leben auf uns wartet, schon jetzt. Und wir bitten dich an Ostern, dass noch viele Menschen das erkennen, was für eine Hoffnung das ist. Eine wirkliche, begründete Hoffnung. Und ich bitte dich auch jetzt hier in diesem Gottesdienst, für alle, die hier anwesend sind, für alle, die den Stream sehen, dass sie es wagen, das festzumachen mit dir. Dass sie es festmachen, dass Christus ihr Herr und Heiland, ihr Retter ist. Und dass du durch deinen Heiligen Geist eine tiefe Gewissheit ins Herz schenkst, dass jeder Einzelne, der da jetzt Ja zu sagt, jeder Einzelne, der jetzt Ja sagt zu deinem Angebot, ein Kind Gottes wird und leben wird, selbst wenn wir einmal sterben müssen. Danke, Vater im Himmel. Danke, Jesus. Amen. Wir singen noch einmal.